Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Belief, No Career. Bei mir zu Gast heute war Michael Stahl. Michael ist ehemaliger Bodyguard von riesigen Stars wie Dieter Bohlen, Muhammad Ali, Nena. Ich glaube, von denen hat man schon mal gehört. Genau, und er hat sie beschützt und dabei hat man sein Leben gar nicht so leicht gestartet, sage ich mal. Als Kind wurde er geschlagen, auf jeden Fall sehr schlecht behandelt von seinem Vater. Er ist dann auch mit 18 von zu Hause geflohen, kann man schon fast sagen. Wie er diese harte Zeit durchstanden hat, hat er erzählt. Natürlich hat ihm der Glaube die ganze Zeit dabei geholfen. Er hat echt viele Geschichten erzählt, wie hart es für ihn war. Und jetzt hilft er sogar noch Kindern, die in einer ähnlichen Situation sind. Er hat eine eigene Selbstverteidigungsgruppe, die heißt Protetics. Und er hat viel mit mir geteilt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Los geht's.
Ja, herzlich willkommen, Michael Stahl. Wie geht's dir?
Ja, erstmal hallo Jakob und alle, die zuhören. Ja, wie geht's dir? So eine Standardfrage, für viele auch so eine Floskel. Und man sagt dann immer, ja, das geht schon, das passt schon. Aber ehrlich gesagt, nicht so, ja. Die Sportschule ist ja geschlossen aufgrund der Verordnung wegen der Pandemie. Und viele Menschen, die mir am Herzen liegen, sehe ich nicht mehr. Viele Menschen kontaktieren uns und erzählen uns ihr Leid. Und das sind sehr oft schreckliche Dinge dabei und das beschäftigt mich, ja. Aber ansonsten überwiegt die Dankbarkeit.
Ja, stimmt. Ja, Corona trifft ja jeden hart. Ich weiß nicht, du hast ja Protetics, deine Selbstverteidigungsgruppe, wo du das bei Leute beibringst, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Inwiefern hat sich das verändert durch Corona?
Ja, es hat sich insofern verändert. Ich weiß ja nicht, wann diese Aufnahme abgehört wird, dass wir seit dem 1. November unsere Sportschule dicht haben und dass wir nur über Zoom, ja, unser Training anbieten können, auch Vorträge. Und das Persönliche fehlt total. Das in Arm nehmen, miteinander lachen, Quatsch machen, das ist alles weg. Und insofern hat sich unser Leben grundlegend verändert, ja. Und wie gesagt, auch die Nachrichten von Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, die schwere psychische Störungen erlitten haben oder wenn Eltern uns kontaktieren und sagen, mein Kind verlässt das Haus nicht mehr, das Zimmer nicht mehr, das Bett nicht mehr und manche nässen ein, dann beschäftigt es uns sehr. Und aber wir versuchen uns auf die Möglichkeiten zu konzentrieren, die uns noch gegeben sind. Und ja, das ist vielleicht auch unsere Stärke, dass wir uns nicht darauf konzentrieren, was nicht möglich ist, sondern was möglich ist.
Ja, wie sieht das bei dir aus, bei deinen Kindern? Wie versuchst du, dass die nicht nur im Zimmer festwachsen, sondern auch mal was anders machen?
Also, erstmal habe ich einen Sohn, der wird 27 in Kürze. Ja, der steht mitten im Leben und ist berufstätig. Der ist mir auch eine große Stütze. Und dann habe ich noch ein Mädchen mit 12 Jahren, die ist jeden Tag draußen. Sie spielt keine Computerspiele, hängt natürlich ab und zu am Handy. Das ist aber verständlich. Ja, ich auch. Und ja, wir konzentrieren uns auch als Familie auf die Möglichkeiten, ja, die gegeben sind. Und ja, wir versuchen dankbar zu sein und wer dankbar ist, entfernt sich von Bitterkeit, ja. Und von daher ist die Sache so, wie es jetzt noch ist, ja, ist es okay.
Das stimmt. Also immer eine gewisse Dankbarkeit ist wichtig in so harten Zeiten. Wir kommen zu den sechs
Ja.
Kennenlernfragen. Du bist in Bopfingen geboren. Wenn ich heute mal einen Ausflug, einen Urlaub hin machen würde, natürlich jetzt nach Corona ohne die ganz krassen Beschränkungen, welche Orte würdest du mir da empfehlen zu besuchen?
Also ich liebe meine Heimat unbeschreiblich. Wir haben eine unfassbar schöne Ruine. Also Leute, die ein Foto von unserer Ruine sehen, die sagen, ob das irgendwo, oder die fragen, ob das irgendwo in den schottischen Highlands ist. Ja, dann haben wir einen Berg, der heißt IPF. Ja, wenn man es genau nimmt, wie die Abkürzung unseres Verbandes, International Protectics Federation. Und da hat die Bild-Zeitung noch vor wenigen Wochen über diesen Berg geschrieben als der sagenumwobenste Berg Deutschlands. Ja, das ist ein ehemaliger keltischer Fürstensitz. Und dann haben wir zum Beispiel noch Schloss Baldern und also wunderbare Gegend. Ich gehe zum Beispiel jede Woche auch 2, 3 Mal in den Wald und bin da ein paar Stunden unterwegs. Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten und so eine wunderschöne Natur. Dass uns da die Zeit wahrscheinlich fehlt, das alles zu beschreiben.
Und wenn du mal Zeit hast, guckst du dir vielleicht mal deine Gegend an. Was machst du sonst noch gern in deiner Freizeit?
Ich spiele sehr gerne Fußball, zumindest bei mir im Garten. Und ich spiele sehr gerne Speed-Badminton, also Federball für Fortgeschrittene bei mir im Garten, manchmal sogar mit meiner Mutter. Und ja, ansonsten, ja, das war's eigentlich. Ja. Ich treibe gerne Sport, bin gerne im Wald. Ich schreibe gerne Artikel, Bücher. Das ist so meine Leidenschaft.
Und wenn es mal Musik sein darf, was hörst du dann?
Momentan, es hört sich jetzt wirklich blöd an, mein eigenes Lied. Ich habe vor 13 Jahren ein Lied geschrieben gegen Gewalt und gegen Mobbing. Ich glaube, wenn das gesendet wird, dann ist es auch auf meinem YouTube-Kanal Michael Stahl TV. Das ist ein Songprojekt, das in viele Sprachen übersetzt wird. Und ansonsten muss ich sagen, höre ich mir alles querbeet an. Also von klassischer Musik, von Johann Sebastian Bach bis über Country Music. Mit Kenny Rogers und was weiß ich, wie die alle heißen, aber auch ganz normale Popmusik und sogar volkstümliche Musik habe ich mir schon angehört. Also querbeet, alles, was da ist, alles, was mir ans Herz geht und manchmal ein bisschen was Schnelleres, wenn ich im Training bin.
Und deinen Song kann man den nur auf YouTube finden oder auch auf den Streaming-Diensten?
Ja, der wird überall zu finden sein, der heißt Sei ein Wunder. Und das ist ein Zusammenschluss von vielen Leuten, auch von einigen prominenten Leuten. Das sind Mitglieder und Freunde und Bekannte unseres Verbandes von Protectix und das Team, dieser Zusammenschluss heißt Protectix Voices. Ja, also dieses Lied wird es in Englisch geben als Rockversion, auf Türkisch, Chinesisch, Russisch, Indonesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und so weiter.
Wow, ist ganz schön viel.
Ja.
Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
Über diese Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Da steckt ja auch so, vielleicht so ein Stück Unzufriedenheit da. Gell? Ich möchte mal tauschen oder so. Nö, ich möchte gar nicht tauschen. Ich bin dankbar für das, wer ich bin, für das, was mir im Leben geschenkt wurde und habe auch lernen dürfen, die Niederlagen und das Scheitern und das Versagen anzunehmen. Ja. Weil ansonsten wäre ich heute nicht der, der ich bin und wäre nicht dort, wo ich bin. Und von daher, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten und auch die Baustellen meines Lebens. Manchmal bezeichne ich mich als eine Baustelle auf zwei Beinen, ja. Aber gerade durch all diese Niederschläge und auch durch meine eigenen Fehler, kann ich Menschen verstehen, denen es nicht gut geht. Und genau aus all diesen sind auch Bücher und letztendlich auch dieses Lied entstanden.
Und vielleicht kann man die Frage ein bisschen anders stellen. Wen findest du beeindruckend? Ja, wer beeindruckt dich?
Letztendlich sind es vielleicht auch Leute, die wir gar nicht kennen, ja. Also eine alleinerziehende Mutter, die irgendwo zwei, drei Jobs hat und ihr Leben gebacken kriegt. Ich bewundere Menschen, die den Weg der Versöhnung gehen, ja. Von den Leuten, die prominent sind, hat mich Mel Gibson beeindruckt, ja. Der trotz so vieler Widerstände die Passion Christi gedreht hat, ja. Und ich mag so Typen wie Sylvester Stallone, das sind alles so Burschen, die in dem Leben kämpfen mussten. Und wenn man genau ihre Biografie anschaut, dann weiß man auch vielleicht, warum sie kämpfen mussten. Und ich mag so Kämpfertypen und die nach außen hin so eine raue Schale haben und doch wahrscheinlich butterweich in ihrem Herzen sind.
Was war dein letztes Urlaubsziel?
Mein letztes Urlaubsziel, das war, also das war, wir haben einen Tagesausflug gemacht nach Garmisch-Partenkirchen mit meiner Familie und mit meiner Mama. Und das letzte Mal so richtig im Urlaub, das war in Italien, an der Adria. Wobei ich immer sage, ich brauchte, nee, am Gardasee war das. Ich brauchte es eigentlich gar nicht, weil der Ort, an dem ich lebe, das ist Urlaub für mich. Ja, ich mache jeden Tag Urlaub.
Natürlich schön. Kommen wir zu deinem Werdegang, Karriere. Ist ein bisschen ernster, was in der Kindheit, die ja geprägt wurde, wenn man dich vielleicht kennt, von dem Vater durchaus, der dich ja geschlagen, beleidigt, ganz viel. Die erste Frage ist immer, was wolltest du als Kind immer werden? Was wolltest du werden?
Also mein allererster Berufswunsch war, ich wollte zum Müllabfuhr gehen, ja. Weil, wenn du schon mal gesehen hast, die Jungs von der Müllabfuhr, wenn die unterwegs sind, die stehen immer auf so einem Trittbrett, ja. Das waren für mich Helden, wie so Surfer, ja, wie Stuntmans, ja. Und das Zweite war, ich bin Jahrgang 70 und als ich so 5, 6 Jahre alt war, da wurdest du immer von den Erwachsenen gefragt, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und ich habe immer gesagt, ich will zur Müllabfuhr, ja. Und eines Tages fragt mich meine Mama, hey, warum willst du immer zur Müllabfuhr? Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich ja nur mittwochs arbeiten, ja. Meine Mama hat sich an die Stirn gefasst und hat gesagt, Junge, 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 die Jungs von der Müllabfuhr müssen auch jeden Tag arbeiten. Aber ich habe gedacht, die müssen nur mittwochs arbeiten, weil die kamen nur mittwochs bei uns, ja. Und ich wollte dann mal zur Polizei gehen, wahrscheinlich, weil ich so viel Ungerechtigkeit in meinem Leben empfunden habe und wollte für Sicherheit sorgen. Und ich wollte mal Pfarrer werden, ja. Letztendlich darf ich jetzt alles tun, ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen, von der Liebe Gottes berichten. Und ich darf jeden Tag den Müll meines Lebens, ja, zu Gott bringen.
Du hast es eben schon angesprochen, Ungerechtigkeit oder Übel mit deinem Vater, der Alkoholiker oder zumindest sehr viel Alkohol getrunken hat. Wann hat es angefangen, dass er dich angefangen hat, irgendwie zu misshandeln, zu schlagen?
Also Misshandlung ist ein großes Wort, ja, eine Handlung, die nicht okay ist. Manche stellen sich da vielleicht vor, dass ich jetzt, ja, gut, ich bin geschlagen, getreten worden, ja, aber wenn ich manche Geschichten von anderen höre, ja, so schlimm ging es mir dann doch nicht. Aber das habe ich damals nicht gesehen. Für mich war es die Hölle. Und mein Vater ist, der ist ja 2010 gestorben und er hat mir die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen. Es waren auch solche Sätze wie, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und ja, das hörte ich im Prinzip, seit ich denken kann, ja. Und massiv wurde es dann so mit 7, 8, 9 Jahren, da wurde es immer schlimmer, in der Pubertätphase noch schlimmer. Ja, und ich wurde halt sehr oft gedemütigt. Und wenn du deinen Wert nicht kennst und du kommst in die Schule hinein, die anderen spüren sofort, dass du keine Grenzen setzt, dass du deinen Wert nicht kennst. Und dann hacken die auf die herum. Die finden genau die Punkte, die dir eh schon wehtun. Und letztendlich heute, nach Jahrzehnten von Abstand, kann ich auch das Leben derer betrachten, die mir wehgetan haben und erkennen, auch ihnen hat man wehgetan. Denn Menschen, die ihren Wert kennen, gehen wertvoll mit anderen um. Und nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ja. So war das bei mir. Also ich hatte manchmal keinen richtigen Ort, wo ich hinflüchten konnte, zu Hause nicht und in die Schule nicht. Ja, das war sehr, sehr schwer.
Und was war für dich irgendwie ein Ventil, wo du freigekommen bist? Du hast jetzt gerade gesagt, gab keinen richtigen Zufluchtsort. Gab es
Ja.
vielleicht irgendeine Sache, die dir Spaß gemacht hat, wo du dich frei fühlen konntest?
Also frei fühlte ich mich zum Beispiel, wenn ich bei meiner Tante war, bei meinem Onkel oder bei Oma auf der Couch oder auch wenn ich in die Kirche gegangen bin, ja. Also ich bin sehr oft, ich bin evangelisch getauft, bin aber als Kind die katholische Kirche gegangen, weil wir 100 Meter davon weg wohnten. Und da gab es so einen leidenden Christus, den gibt es immer noch, mit der Dornenkrone. Und da bin ich als kleiner Junge immer hingeflüchtet und habe ihm meine Sorgen erzählt. Ich hab ihn gestreichelt, habe seine Wunden gestreichelt. Und wir waren irgendwie, ja, so, wie soll ich sagen, Verbündete, weil uns ging es beide scheiße. So habe ich das empfunden. Und mir war, als wenn ich sagen würde, hey, heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Und als er mich anspuckte, habe ich ihm gesagt, heute haben sie mich angespuckt. Und auch da war mir, wenn er sagen würde, auch da kenne ich mich aus. Ich fühlte mich da einfach so verstanden und zu Hause. Und dieses Verstanden werden und dieses Zuhause sein, das trage ich bis heute in meinem Herzen.
Und wenn du sagst, zu Hause sein, was sollte man für seine Kinder tun, damit die sich wohlfühlen, damit die sich zu Hause fühlen?
Sie lieben
Und
ihn immer signalisieren, du kannst mit allem kommen. Ja. Ich glaube auch, dass Gottes Liebe größer ist als unsere Ängste, als unsere Schuld, als unser Versagen, als unsere Peinlichkeiten. Und so sollten auch unsere Kinder spüren und erleben, ja, dass unsere Liebe größer ist als alle ihre Peinlichkeiten, ihre Fehler, ihre Schuld, ja, dass sie wissen können, ich kann zu Mama und Papa immer kommen, egal was ist. Hier bin ich zu Hause.
ja, bei dir war das ja nicht unbedingt so, deswegen bist du wahrscheinlich auch relativ früh oder ich glaube, mit 18 von zu Hause geflohen,
genau.
Kann man ja schon sagen.
Ja.
Und hast dann einige Zeit auf der Straße verbracht.
Ja.
Wie hast du diese Zeit durchgestanden?
Also, Straße ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich hatte kein eigenes Heim. Ich habe mal da ein paar Tage geschlafen und da ein paar Tage geschlafen und da gebettelt, ob ich schlafen kann. Letztendlich bin ich doch jeden Morgen irgendwo auf einem Sofa aufgewacht und dafür bin ich sehr dankbar. Aber manchmal hat es bis um 2 Uhr, 3 Uhr morgens gedauert, bis ich einen Schlafplatz hatte. Und wenn man keinen Ort hat, wo man sich ausruhen kann nach der Arbeit und wenn man mit Plastiktüten durch die Gegend läuft, ist unfassbar, mit deiner schmutzigen Wäsche und alles. Und du spielst der Welt eine Komödie vor, so wie viele es immer noch in dieser Welt machen. Deswegen auch deine Eingangsfrage, wie geht's dir? Die Welt sagt, oh, passt schon, ja. Aber ganz ehrlich gesagt, oft passt es halt nicht. Und ja, und so war das bei mir damals auch. Niemand durfte wissen, wie es mir geht. Niemand durfte wissen, dass ich kein Zuhause habe. Und ich habe einfach nur eine Show vorgespielt. Und in Wirklichkeit war es grauenhaft.
Du hast als Türsteher, glaube ich, dann gearbeitet. Wie hast du es dann auch geschafft in der Zeit jetzt, wo du mit Tüten durch die Hand gelaufen bist, da irgendwie nicht auf die falsche Bahn zu geraten, sondern immer irgendwie was zu haben, wo du dein Geld verdienst oder wo du
ja,
was hast, wo du das festhalten kannst?
Ja, wer sagt, dass es die richtige Bahn war? Ich meine, ich habe dann an der Tür angefangen zu arbeiten. Ich habe Kampfsport gemacht, weil mein Leben ein Kampf war. Ich bin in den Sicherheitsdienst rein, weil ich nach Sicherheit mich sehnte. Und ich bin 1994 Papa geworden und habe die wichtigsten Dinge mit meinem Sohn nicht gemacht. Ja? Also von daher, ich war nicht auf dem richtigen Weg. Nach außen vielleicht, ja. Aber war definitiv falsch, ja. Und falsche Motivation, kaum Selbstwertgefühl und mit anderen Dingen versucht es zu kompensieren, ja. Aber vielleicht war es auch der Antrieb, mein Vater hat ja fast nie gearbeitet, umso mehr musste ich arbeiten, ja. Ich habe mir immer gesagt, ich will es besser machen als mein Vater. Heute weiß ich, dass diese Einstellung und auch diese Umsetzung dieses Denkens, ja, katastrophal ist, ja. Ich glaube, dass in Wahrheit wir nur die Dinge in Liebe tun sollen und nicht uns vergleichen sollen mit irgendjemand. Ich habe mal einen Satz gelesen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, vergleichen ist das Ende der Freude. Und ich habe im Prinzip nie richtig Freude empfunden, bis zu dem Tag, an dem ich mich mit meinem Papa versöhnte.
Und du sagst jetzt, du hättest vielleicht viel mehr Zeit mit deinem Sohn verbringen sollen.
Ja.
Du hast aber dann viel gearbeitet, viel im Sicherheitswesen, hast unter anderem Mohammed Ali beschützt. Hast du damals über die Risiken deines Jobs nachgedacht oder hast du es einfach gemacht und gesagt, ich will jetzt viel, viel arbeiten, weil ich nicht mehr mein Vater sein will?
Nee, das habe ich mir ja nicht unbedingt so gesagt, aber das war so ein innerlicher Antrieb, da bin ich mir sicher, ja. Und solche Geschichten wie mit Mohammed Ali, ja, da hätte es 10.000 bessere gegeben wie mich. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich mit 5, 6 Jahren gebetet habe, Gott, ich will Mohammed Ali sehen, ja. Und dass Gott nach 27 Jahren damals mein Gebet erhört hat, ja, und es umgesetzt hat. Und weißt du, ich war ja auch oft in Situationen, Faschingsveranstaltungen oder Bierzelte, wo ich überfallen, angegriffen wurde. Man hat sich im Prinzip nicht so viel Gedanken gemacht, da könnte was Schlimmes passieren, ja. Irgendwo brauchte ich diesen Adrenalinkick auch wieder als Bestätigung, hey, guck mal, ich bin doch cool, ich hab's doch drauf. Und in Wirklichkeit, haben mich nur die Verletzungen meines Lebens dorthin getrieben, ja. Und ich war ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ja. Und da ich Harmonie in meinem Leben nicht bekam, habe ich irgendwo einen anderen Weg gewählt.
Und du hast aber eben schon erwähnt, dass du dich wieder richtig glücklich gefühlt hast, nachdem du dich mit deinem Vater versöhnt hast.
Ja.
Hat er denn, als du dann schließlich Mohammed Ali irgendwie ihn beschützt hast, hat er dann wirklich anerkannt, dass du was aus dir was geworden ist? Oder wie kam es, dass ihr euch wieder versöhnt habt?
Da ist aber auch wieder, was ist die Definition? Du bist etwas geworden, ja. Das ist so nach außen hin. Ich habe einen Saufkumpan meines Vaters damals gefragt, das war 2002, was denkt mein Vater über mich, dass ich mit Ali unterwegs war? Und er hat mir gesagt, dein Vater ist stolz auf dich, ja. Und ich habe mir damals gedacht, ja, mir hat er es nie gesagt. Gell? Darum ging es mir eigentlich, dieses Lob eines Papas oder meines Papas zu bekommen. Und das kam ja nicht. Und irgendwie war das vielleicht so in mir drin, jetzt hast du wirklich alles gegeben, alles, ja. Jetzt hast du es geschafft bis zu Muhammad Ali, ja, den ja mein Vater auch toll fand, ja. Aber nicht mal jetzt kann er mir sagen, dass er stolz auf mich ist. Das war für mich so, soll ich sagen, einerseits schön, dass er das seinen Freunden gesagt hat, andererseits unfassbar traurig, dass es mir nicht sagen konnte. Aber jeder hat irgendwie auf den anderen gewartet, dass er kommt und Verzeihung bittet, einen Neuanfang. Und wenn halt jeder drauf wartet und nie zur Tat schreitet, dann wird es mit Versöhnung nichts.
Und wer dann den ersten Schritt gemacht bei der Versöhnung letztendlich?
Was habe ich gemacht? Als erstmal bin ich 2006 zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, Vater, ich vergebe dir. Und dann ging es richtig rund, weil ich vergebe dir bedeutet übersetzt, du bist schuld an allem. Und mein Vater hat geschrien, für was? Und da habe ich gesagt, für was? Und ich habe ihm die Schuld seines Lebens aufgezählt. Und danach war es noch schlimmer wie vorher, weil jede Schuldzuweisung kann auch wie ein Schuss auf einen anderen Menschen sein. Und wenn du auf jemanden schießt, dann schießt er zurück. Er wird verletzt, er betäubt sich, er rennt weg. Und all diese Dinge hat mein Papa gemacht. Aber ein Jahr später bin ich wieder zu meinem Papa und habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe und er möchte doch mir bitte vergeben. Und dieser Weg dorthin zu meinem Papa, das werde ich nie vergessen, das waren 140 Meter von meinem Wohnort bis hin. Er lebt in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5. Ich war bis dahin in der halben Welt unterwegs, Südamerika, Afrika, London, New York. Aber ich war nie in Zimmer Nummer 5 bei meinem Papa. Und da habe ich ihm gesagt, ich hab dich lieb, vergib du mir. Und diese 140 Meter, mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot, er muss kommen. Aber ich habe in dieser Zeit etwas gelernt, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und selbst wenn er mich rausgeworfen hätte, es wäre völlig okay gewesen, weil Liebe erwartet nichts. Und als ich ihm damals Liebe aussprach und um Verzeihung bat, da hat er 10 Sekunden circa gebraucht und dann fragte er mich, warum kommst du zu mir? Und da habe ich gesagt, Papa, ich habe mich immer geschämt für dich. Ich wollte dich verändern, damit ist Schluss. Ich liebe dich nicht für das, was du tust und was du nicht tust. Ich liebe dich für das, wer du bist. Du bist mein Papa. Und von diesem Tag an war mein Leben ein anderes und seins auch.
Natürlich krass, dass man so nach so einer langen Zeit sich versöhnen kann. Aber das kommt auch durch diese Werte, die man, oder diese Entwicklung, die du dann auch gemacht hast. Du hilfst aber auch anderen Kindern, sage ich mal, bei der Entwicklung oder die auch eine schwierige Kindheit oder schwierige Zeit haben. Du hast nämlich Prothetics gegründet. Ich glaube, da ist noch viel mehr hinter. Was steckt dahinter?
Ja, das ist ein eingetragener Verband, der mittlerweile weltweit mehrere Stellen hat. Und zwar mit gespickt von Sozialarbeitern, Trainern natürlich, Sportlern, Polizeibeamten, Seelsorgern, Psychologen. Weil wenn ein Mensch Opfer von Gewalt wird, dann hat er dessen Grund und das hat eine Wunde hinterlassen und die kann ein normaler Trainer nicht schließen, aber er kann sein Netzwerk einschließen und mit einbeziehen und diesen Menschen helfen. Ja. Menschen, die unter großen Aggressionen leiden, ja, kann ja sein, dass da etwas in ihnen schreit und sagt, hey, mein Leben ist nicht in Ordnung, ich brauche Hilfe. Dann braucht er einerseits auch diesen Kanal, um diese Wut zu kanalisieren, aber andererseits natürlich auch Menschen, die ihm auf diesem Weg helfen und vielleicht auch ja, die notwendigen Tipps geben, ja, wie er sein Leben auf die Reihe bekommt. Ja. Und manchmal sitzt es noch tiefer, da braucht man Traumatherapeuten. Und wenn ein Mensch ein Trauma hat, dann braucht es Spezialisten. Das kann kein Trainer oder sonst irgendjemand machen. Und deshalb haben wir ein breites Netzwerk von Experten, das den Leuten zur Verfügung steht. Und das war mir wichtig, ja. Im Prinzip alles, was ich selber durch habe, alles, was ich unterrichte, was ich erzähle, habe ich selber durch und weiß, wie die Menschen sich fühlen.
Glaubst du, dass es dir ein Stück weit hilft, anderen Leuten da zu helfen, da du selber schon mal extrem oder in ähnlichen Sachen, in ähnlichen Zügen da durchlebt hast?
Ja, Jakob, ich habe ja vorhin erzählt, ich bin eine wandelnde Baustelle mit zwei Beinen. Ich denke, dass man auch mit diesem gutmütigen, barmherzigen Samariterherz immer noch auch etwas kompensieren möchte. Aber andererseits, wenn dadurch den Menschen geholfen wird und wir haben sehr oft erleben dürfen, dass Menschen sich versöhnen. Und weißt du, ich weiß ja ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn andere dich mobben, wenn du in einen Raum reinkommst und man mag dich nicht. Ich kenne das. Ich habe das hunderte Male, tausendfach erlebt. Ich habe Katastrophen erlebt. Meine Familie hat schweren Autounfall gehabt 2010. Ich habe 2018 einen Herzinfarkt gehabt. Ich bin schuldig geworden. Ich habe eine Ehe zerstört. Alles hinter mir. Und deshalb verstehe ich Menschen in ihren Lebenssituationen, ja, wo Schuld, Chaos, Krankheit, Katastrophen passiert sind, weil ich es erlebt habe. Und da versuche ich auf Augenhöhe mit ganz großer Wertschätzung zu kommen. Und manchmal, wenn man es von seinen Niederlagen und auch von seinen Zweifeln berichtet, dann kann es passieren, dass die Menschen von alleine anfangen zu sprechen. Und ja, für mich ist es eine Erfüllung. Mein Beruf ist wirklich Berufung und Erfüllung. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, da passiert was Gutes. Menschen versöhnen sich, kommen auf den richtigen Weg wieder. Und da ein Stück beizutragen, das ist schön.
Versuchst du denn den Kindern irgendwie auch den Glauben nahezubringen, also der durchaus ja auch ein großer Stützhaltepunkt sein kann?
Ja, ich glaube, früher hätte ich am liebsten jeden von Jesus erzählt, aber damit treibst du auch die Leute weg, ja. Mit zu viel Gott und mit zu viel Jesus-Gequatsche. Ich bin jetzt 51 und habe schon einiges in meinem Leben durch. Und Franz von Assisi soll gesagt haben, bekenne Christus, wann immer du kannst und wo du kannst. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann mit Worten. Ich glaube, es ist unser Leben, ja. Es ist unser Leben. Wenn die Leute sehen, hey, der kann vergeben, der kann um Vergebung bitten, der lebt Versöhnung, der hat ein Lachen. Vielleicht fragen die Menschen sich, hey, warum macht er sowas, ja? Dass es die Menschen neugierig macht. Oder wenn wir jemand zur Seite stehen, der Opfer von Gewalt und Mobbing wird, ja, dass sich dieser Mensch dann fragt, hey, du setzt dich für mich ein, warum eigentlich? Ich glaube, manchmal ist es das größere Zeugnis. Aber das muss jeder für sich selber entdecken. Ich wünsche, ich habe Jesus in meinem Herzen, ich habe so eine tiefe Liebe und einen Frieden in mir und das wünsche ich jedem Menschen. Weißt du, als meine Familie diesen Autounfall hatte, gab es 2 Stunden, als ich in die Klinik fuhr und ich wusste nicht, ob meine Familie noch lebt. Wo schreibt man da hin? Und als ich meinen Herzinfarkt hatte und die Ärzte um mein Leben kämpften, auch da, wo schreibt man da hin? Und ich wünsche nur, dass Menschen diesen Halt und dieses Du gegenüber haben, ja, das ich habe. Ja. Ich bin nie allein und diese Gewissheit wünsche ich allen Menschen auf dieser Welt.
Ja, das sind schon extrem, extrem krasse Geschichten. Und hast du denn auch irgendwann Phasen gehabt, wo du jetzt irgendwie vielleicht auch, du hast ja gesagt, das hat dir geholfen, auch in den schwierigen Phasen, aber wo du auch hinterfragt hast, also es kann nicht sein, dass mir sowas etwas passiert, wo du Gott hinterfragt hast?
Das mache ich fast jeden Tag. Ich bin ein Bündel an Zweifel. Ja. Als Jesus gen Himmel fährt, steht in der Bibel drin, viele glaubten an ihn, einige aber zweifelten. Weißt du, ich kriege schreckliche Nachrichten von vielen Menschen und da stehst du manchmal da und denkst, wann kann das sein? Aber ich gehe auch mit meinen Zweifeln zu ihm, ja. Und ich kann dem Papa aller Papas alles sagen. Er kennt ja eh mein Herz, ja. Und weißt du, natürlich, wenn du so aufwachst mit so viel Ablehnung und du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Selbst mit 51 Jahren spüre ich, dass diese Dinge immer noch ein Stück Macht über mich haben, ja. Und da muss Gott einfach mein Herz gesund lieben. Und momentan sind halt noch Zweifel in mir, ja. Aber weißt du, so ein Moment, als die Ärzte um mein Leben kämpften und ich sage, Jesus, ich weiß, du bist da, aber ich will dich spüren und du erlebst dieses Spüren, diese Nähe. Das ist ein unfassbares himmlisches Geschenk, ja. Und so bin ich halt, trotz meiner Zweifel, trotz meinem Chaos, ja, auch das macht mich aus, ja. Und letztendlich, wir sind in einem Entwicklungsprozess wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug unseres Lebens.
Du hast gesagt jetzt, dass es immer noch Wirkung auf dich hat von den Worten deines Vaters. Ja. Wie wichtig ist dir denn, deine Kinder zu prägen, indem du den Glauben ihnen vermittelst?
Ich lebe es vor. Also mein Sohn wohnt ja schon lange alleine, ja. Aber bei uns wird am Tisch gebetet, meine Tochter wird gesegnet und meine Kinder bekommen viele Wunder mit und letztendlich müssen sie dann selber entscheiden, ja, ob sie mit diesem Jesus leben wollen oder nicht. Ja. Das kann man nicht steuern, das kann man nicht einfordern. Das ist ja das Schöne an der Liebe. Ja. Man darf Nein sagen.
Gehst du denn regelmäßig mit deinen Kindern in die Kirche?
Also regelmäßig, unregelmäßig, sage ich mal, ja. Also wir sind ja wie ganz normal hier an der Evangelischen Landeskirche und sofern es mein Beruf erlaubt, ja, und ich nicht unbedingt mega faul bin, ja, gehen wir in den Sonntagsgottesdienst.
Und wie sieht das aus, wie findest du das, also die Kirche als Institution, im Zusammenhang mit dem Glauben, also da gibt es ja auch einige Missbrauchsfälle und sowas, findest du, dass die Kirche immer noch für dich der beste Ort ist, um den Glauben auszuleben?
Also pass auf, für mich ist es, wenn wir nach Fehler suchen, werden wir immer finden, ja. Und selbst wenn der Michael Stahl die perfekte Gemeinde findet, ja, spätestens wenn ich reinkomme, ist es schon versaut, ja. Ich habe so viele Baustellen und Fehler und Macken und was weiß ich, was alles. Natürlich müssen Dinge aufgearbeitet werden. Natürlich muss man auch Grenzen setzen. Aber wohin sollte ich sonst gehen? Ja, wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen unter Gottes Wort gehen. Also ich als Christ brauche das. Ja, ich brauche das, mit der Gemeinde zu singen. Ich brauche das, eine Predigt zu hören. Ich brauche das, gemeinsam zu beten. Und ich brauche das einfach. Ja, und die anderen müssen das für sich entscheiden. Weißt du, wenn wir uns auf die Fehler fixieren, was bleibt dann noch? Ja. Das ist nicht meine Aufgabe und ich habe selber genug eigene Baustellen, aber ich gehe gerne in die Kirche, ich gehe gerne in Gottesdienst und es passiert auch viel Gutes in der Kirche, das sollten wir nicht vergessen.
Das stimmt. Wenn du mal keine Zeit für die Kirche hast, bist du jemand, der vielleicht tendenziell mal in die Bibel schaut, oder bist du nicht so ein klassischer Bibelleser?
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so der klassische Leser, aber ich höre mir sehr gerne Predigten an, Bibeltexte an, Bibelverse. Ich bin der Mensch, der gerne hört. Also ich habe jeden Tag so eine Dreiviertelstunde, wo ich mir eine Predigt an, fast jeden Tag, ja. So eine Dreiviertelstunde und ab und zu schaue ich natürlich schon in die Bibel rein. Also bitte nicht falsch verstehen, gell. Aber ich höre sehr gerne die Bibel, ja. Und ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Ding, wie er das macht. Und ansonsten, für mich ist, ich habe jetzt nicht meine 15 Minuten stille Zeit, sondern ich habe, wie gesagt, diese Dreiviertelstunde, wo ich mir eine Predigt anhöre. Für mich ist Jesus gegenwärtig, ja. Ich mache mir einen Kaffee und ich rede mit ihm, ja. Ich sitze am Mittagessen, ich rede mit ihm. Ich gehe spazieren, ich rede mit ihm, ja. Also ich habe da nicht meine bestimmten Zeiten, so, jetzt muss ich mit dir reden. Er ist ja da. Das ist ja das Wesen Gottes. Ich bin für dich da. Und das können die kleinsten Kleinigkeiten sein, ja, wo wir miteinander reden, ja. Und von daher, ich habe da jetzt nicht so meine bestimmten Rituale. Wir leben einfach zusammen.
Ja, das war tatsächlich schon die letzte eigentliche Frage. Möchtest du noch was sagen, was anmerken?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich bete meistens immer am Schluss, wo ich die Menschen, wo ich sie segne, und wir sind ja zum Segnen berufen, ja. Dass Gott unseren Mund segnet, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Dass Gott unsere Hände segnet, dass wir Geborgenheit schenken und dass wir vielleicht die richtige Telefonnummer eintippen. Gott möge unsere Beine segnen, damit wir die Wege gehen, die er gedacht hat. Und Gott möge unser Herz segnen, damit wir ihn einladen, den Kardiologen aller Kardiologen, und nie mehr gehen lassen. Weil er der liebevollste Inarmnehmer war. Der genialste Fußpfleger, hat Füße gepflegt, obwohl er wusste, sie rennen alle weg. Er ist der genialste Fußpfleger, der je die Welt betreten hat. Und er hat dem Petrus Frühstück gemacht und ihn gefragt: Liebst du mich? Er ist zugleich der genialste Frühstückszubereiter aller Zeiten. Was für ein Gott. Und diese Liebe, die wünsche ich jedem, der das hier hört. Ja.
Ich kann nochmal hinweisen, vielleicht auf deinen Song, und generell deine Arbeit ist ein sehr gutes Projekt. Ich finde, ich habe mich natürlich jetzt mit dir beschäftigt. Wahnsinn, Wahnsinn, deine Story vom Anfang bis jetzt. Du hast ja eben gesagt, dass man immer gucken muss, was Großes erreicht. Ich finde schon, also ich finde diese Entwicklung schon wahnsinnig, und auch, dass man jemanden wie dich auf jeden Fall sehr gut zum Vorbild nehmen kann.
Oh, mach das lieber nicht, mich als Vorbild. Jesus soll das Vorbild sein. Aber Jakob, ich möchte auch noch was sagen. Mutter Teresa hat mal gesagt, viele Christen wollen Großes für ihren Gott tun und vergessen, das Kleine mit großer Liebe zu tun. Und schau mal her, allen, die das heute hören, ja. Der Jakob hätte das Interview nicht mit mir gemacht, wäre mein Leben glatt gelaufen. Ohne die Baustellen, ohne die Fehler, ohne die Katastrophen. Gott möchte auch deine Baustellen, deine Katastrophen, deine Schwäche und dein Versagen zu etwas ganz Großem nützen. Ja. Gib ihm die Genehmigung, ja, aus den Scherben deines Lebens ein wunderschönes Gefäß zu machen. Ja. Und somit ist nichts umsonst, auch das Schlechte nicht.